Wikipedia, neuer Eintrag. Das kleine Eichhörnchen hatte sich von den Pokaleinnahmen einen Laptop gegönnt. Der Ludde, Latein Augustinus Eigentoris, ist ein verletzungsanfälliger linker Läufer aus der Gattung der Werderpechvögel. Heimisch ist er im Ökosystem Kofeld. Seine Saison hat mehrere Phasen. Wochenlang läuft der Ludde zu Höchstform auf. Dann muss er im Lazarett wieder Verletzungen ausbrüten. Wie beim betagten Bargfrede, beim grätschenden Ömer oder der ledierten Lückenfülle sind viel Geduld und Pflege nötig. Damit der Ludde nicht abwandert, füttert man ihn am besten mit einem Pokalsieg und wöchentlich einer neuen Folge.
Worum Podcast? Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Folge 41, Worum Podcast nach einer mal wieder ereignisvollen Woche. Wir haben im Pokal das Halbfinale erreicht und wir haben mal wieder ein Spiel in der Liga verloren, diesmal gegen Aufsteiger Stuttgart. Aber eins nach dem anderen. Erstmal ein schönes Hallo, lieber Thomas. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Jan, guten Tag, Folge 41, ich freue mich. Ja, war eine Woche voller Missverständnisse. Eine Woche voller Irrung und Wirrung. Eine aufregende Werder-Woche. Wir haben einiges zu besprechen.
Ja, und das Eichhörnchen, kaum kriegt's Kohle in die Finger aus dem DFB-Pokal-Viertelfinale, schon schmeißt es mit beiden Händen zum Fenster raus und legt sich erstmal einen Laptop zu. Was war denn mit der Schreibmaschine so falsch, liebes Eichhörnchen?
Ja, ich war noch nicht, vielleicht war das auch ein kleiner Highflyer, es ging vor allem aber auch um diesen Wikipedia-Eintrag.
Ja, ne? Der wirklich großartig ist.
Der Ludde hatte noch keinen. Genau wie der grätschende Ömer, obwohl das ja nun doch mittlerweile fast ein Naturphänomen zu sein scheint.
Ja, genau.
Ja, eine immer wiederkehrende Folge oder ein Teil der Fußball-Evolution, ich weiß es nicht.
Ne? Werder Bremen, ein in sich geschlossenes Ökosystem.
Richtig, Flora und Fauna auf den Kofeldern.
Ja, Eichhörnchen, Strandläufer.
Richtig.
Sehr, sehr schön. Großartig. Ja, du, ey, mein persönliches Highlight, falle ich gleich mal mit der Tür ins Haus diese Woche, war ja endlich mal wieder ein Spiel mit Thomas Kuhlmann zusammengeguckt, ne?
Ey, wir haben zusammen ein Spiel in Präsenz, mein Freund. In Präsenz. Du warst hier. Ich kann es beweisen, denn ich habe dich mehrfach angefasst.
Ja, aber sagen wir es so, mit schlechtem Gewissen.
Mit schlechtem Gewissen. Ich hoffe, du konntest deiner Frau erklären, wo die blauen Flecken und die Kratzer am Rücken herkamen.
Nein, konnte ich nicht, aber sie hat auch nicht gefragt.
Da waren einige tiefe Schnitte aus der 90. Minute Jan Regensburg. Bei dieser Flipper-Aktion da in unserem Strafraum.
Das Rumgestochere auf der eigenen Torlinie.
Wo wir uns fast selber wieder alles mit dem Arsch eingerissen hätten, was wir uns davor hart erkämpft haben auf diesem Rübenacker in Regensburg.
Wirklich. Mich ganz stark an St. Pauli, wann war das? 2006, wo Klose sich noch die Schulter kaputt gehauen hat auf Eis.
Richtig.
Ja. Also sie mich sehr stark daran zurückerinnert. Also für so filigran, ich meine nicht, dass wir jetzt wirklich filigran Techniker im Kader hätten, aber es hat gereicht, um uns nachhaltig zu verunsichern, ne?
Ja, das stimmt. Und man muss allerdings auch sagen, das ist eigentlich so diese Winning-Ugly-Mentalität, mit allen Tricks und allen Optionen zu arbeiten, um einen stärkeren Gegner, ich sag mal, auf das eigene Niveau runterzuziehen, ja, und niederzukämpfen.
Ich wollte es gerade sagen, genau.
Ne? Ja. Ich weiß noch, also seit ich denken kann, auch in Dauerkartenzeiten, haben es wie immer wieder bei uns vor jedem Heimspiel, auch im November nach Dauerregen noch der Platz gewässert wurde.
Ja,
ja, damit genau. Er möglichst rutschig und schwer und nass ist, wenn da andere Gegner kamen. So hat der Jan das auch gemacht. Ja, sorry, hat leider nicht geklappt, ne?
Ja, also wir steigen ja jetzt schon mitten ins Pokalspiel ein, machen wir als erstes, weil die Eindrücke noch so frisch sind, ne?
Ja.
Und dann sprechen wir gleich nochmal kurz über Stuttgart, da müssen wir nämlich auch noch den einen oder anderen Punkt besprechen. Finde ich wichtig und richtig und gut. Was mir nämlich aufgefallen ist, und damit wären wir dann auch gleich bei der Thomas Kuhlmann Sofa-Expertise, ist mir nämlich aufgefallen, du hast es während des Spiels mehrfach gesagt und es stimmt, das ist mir dann in der Tat auch aufgefallen, nachdem du es sagtest. Jan, der Jan war immer dann am besten, wenn sie es geschafft haben, du hast es so schön genannt, das Spiel chaotisch oder das Spiel wild zu machen, ne? Genau. Also immer, wenn es Hektik gab, haben wir angefangen, komischerweise wirklich massiv unter Druck zu geraten, haben die Bälle nicht mehr herausbekommen, haben uns nicht mehr befreien können, auch nicht spielerisch befreien können. Und immer dann war der Jan am stärksten.
Genau, also das war so mein erster Eindruck, dass sie versucht haben, das Spiel möglichst wild zu machen, wo ihnen dann halt auch der Platz geholfen hat. Denn da bekamen wir dann Probleme. Es wäre dann ja im Prinzip unser logischer Schritt gewesen, Bayern München mäßig, ja, das Spiel zu beruhigen, ja, wenn die anfangen anzulaufen, hinten hin und her zu spielen, mal zum Torwart zurück, hier ein Querpass, das Mittelfeld, das Spacing so zu machen, dass wir da uns 100-mal den Ball hin und her schieben können, um wieder Ruhe reinzubringen. Und das ist uns in der ersten Halbzeit tatsächlich nicht gelungen. Und das fand ich doch relativ ernüchternd.
Ja, und hinzu kam noch, dass ich jedes Mal, wenn sie hinten rumgespielt haben und der Ball auf Pavlas zurollte, ich habe immer die Luft angehalten, weil ich dachte, ey, jetzt bitte nicht beim direkten Befreiungsschlag einfach nur eine Bodenwelle erwischen und schön unterm Ball durchlöffeln.
Exakt.
Wie man's auf so einem Platz gerne mal sieht. Gottlob ist es nicht passiert, auch wenn Pavlas den Ball das ein oder andere Mal wirklich dann mit dem Außenriss in Seiten ausgedroschen hat, obwohl er eigentlich, keine Ahnung, den Ball hoch auf Ludde spielen wollte. Aber nun gut, solange nichts passiert ist.
Ja gut, aber vielleicht war das auch sein Prinzip nur mal sicher, ne, damit eben genau das nicht passiert. Ne? War übrigens nicht nur Pavlas, ne, auch Friedel. Ja. Erzählst gleich noch die Geschichte, wie das 1-0 gefallen ist, ja. Zu Recht. Aber auch der hatte da ja teilweise Aktionen dabei, wo mir Angst und Bange wurde, ne? Ja. Immer aus der richtigen Intention raus und auch aus seinem Auftrag raus, eben eine Anspielstation zu finden, den Ball irgendwie ruhig an den nächsten Mann zu bringen, ja, das Spiel zu verlagern. Aber alter Schwede, da sind auch einige Sachen, ne? Da waren wieder einige Dinger dabei, wie auch im Stuttgart-Spiel. Wer das übrigens sehr gut gemacht hat, fand ich vor allem in der zweiten Halbzeit, war dann Moisander.
Ja, auf den wollte ich gerade kommen, war ja dann letzten Endes aus der Not geboren, weil Welko dann ausgefallen war. Aber es war jetzt letzten Endes für das Spiel die perfekte Besetzung, ne? Ein Ruhepol, vor allem zweite Halbzeit und echt ein souveränes, starkes Spiel gemacht. Das eine oder andere Mal auch wirklich mit Herzinfarkt-Dribblings, kurz vorm eigenen 16er, aber es hat alles funktioniert und das wirkte dann am Ende sehr souverän, ne?
Aber im Gegensatz zu anderen Kandidaten hatte ich bei ihm nie die große Angst, dass der Ball weg ist. Ja,
das stimmt schon.
Komischerweise ähnlich wie bei Grosso, wo ich dachte, Alter, das ist genau sein Spiel, ne? Ja, das ist genau sein Spiel, das ist ja geiler Regionalliga-Platz.
Ja, ne? Aber wirklich.
So dritte, Kreisliga. Vierte Liga, schwerer Boden, Gegenspieler, die technisch und vom Spielverständnis her da teilweise auch hingehörten beim Jahren, fand ich, weil das war ja auch grausam anzusehen.
Ich wollte es gerade sagen, also muss man ja auch alles mal sagen, ne? Aber es war ja wirklich, also auch chancentechnisch war das ja auch also eine arme Leistung von Regensburg.
Ja, muss ich auch sagen. Und trotzdem hätten sie uns fast wehgetan.
Ja.
Aber wie gesagt, wir sind im Pokal-Halbfinale, wir haben immer noch kein Gegentor. Ja, was also, auch wenn es Gegner wie Jena, Hannover, Greuther Fürth und Regensburg waren, trotzdem schon ein Quantensprung ist,
wenn man allerdings
sich überlegt, wie unsere Abwehr in der letzten Saison noch aussah. Und wie gesagt, und auch Grosso fand ich einen wichtigen Faktor wieder, ne, der sich da auch reingebissen hat und wo ich wirklich dachte, ey, das ist das Spiel, das er liebt.
Ja, Zweikampf, vor allem auch so in so einer Phase zwischen 30. und 60.
Ja.
Wirklich irre zweikampfstarke Mittelfeld, ne? Ja. Immer auch die zweiten Bälle gewonnen und irre robust gewesen im Körper. Wirklich hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Was ich ja sagen muss, ich fand's ja seit langem, weil wir einfach wirklich seit langem mal wieder ein Spiel gemeinsam gucken konnten, wohingegen du ja in den Folgen immer relativ abgeklärt und analytisch bist, so von dem, wie du erzählst, wie du das Spiel wahrgenommen hast, da so die direkte Emotionalität von Thomas Kuhlmann mal mitzubekommen vor der Glotze, das habe ich lange nicht mehr gehabt. Da ist es aber, war schön, das mal wieder zu erleben, wie du mit der flachen Hand auf dem Fernseher rumklopfst.
Dann bin ich dann doch in solchen Ausnahmesituationen wie ein offenes Buch für dich, mein Freund.
Ja, genau. Oder so schön mit dem Zeigefinger, mit dem Fingernagel die Kreise auf dem Spielfeld eintragen, wo deiner Meinung nach die Leute jetzt stehen müssten.
Ja, aber
den Raum bespielen. Ja, großartig.
Aber das war auch wirklich so, und das hat sich dann ja auch, das wurde, wenn, so wie ich das gelesen habe und was ich gehört habe danach, was Florian Kohfeldt auch gesagt hat, dass das auch ein wichtiger Punkt war in der Halbzeit, der dann geändert wurde, ne? Dass wir im Basketball sagt man Spacing, ja, dass man einfach eine wirklich schwache Raumaufteilung hatten, ja? Dass das Mittelfeld nicht gut stand, wenig Anspieloptionen da waren, ne? Dadurch dann auch, dadurch dann auch halt irgendwie solche Befreiungsschläge oder Bälle ins Aus von Pavlas von Friedl in der ersten Halbzeit verursacht wurden. Ja. Und aber nochmal eben auf der privaten Ebene zu bleiben, meine Freundin hat ja teilweise mitgeguckt, ja, oder größtenteils, die sagte auch so, Jan war aber auch wie so ein kleines Kind, ne, wie er da vorne auf der Sofakante, so wie Markus Lanz, ne, wenn er seine Karten in der Hand hat, ja, und
das nehme ich ihr übel, ich rede nie wieder ein Wort mehr, die Markus Lanz
ja, doch, und praktisch schon auch schon in den Fernseher reinkriechen wollte, wo ich gesagt habe, Baby, sei mal ganz ruhig, du hast hier auch wie so ein kleines Mädchen teilweise kleine spitze Schreie ausgestoßen, aber ziemlich laut für jemanden, der sagt, Fußball interessiert mich nicht.
Ja, unangenehm irgendwann zwischendurch mal der Kommentar von deiner Freundin, ach, momentan beobachte ich mehr euch als das Spiel.
Ja.
Ich so, okay.
Ja, das kann ich aber nachvollziehen, weil wie gesagt, also wir da auch einige, ja,
ne, kann man wissenschaftliche Abhandlungen drüber schreiben, wie die beiden Fußball gucken.
So ein bisschen Zoo-Feeling, ne? Wenn jemand uns durchs Gitter beobachtet und guck mal der da hinten, guck mal, der fällt da gleich runter vom Haus, das ist süß.
Ja, aber es hatte alles Hand und Fuß und wie du ja gerade schon gesagt hast, du hast es nämlich in der ersten Halbzeit schon mehrfach angedeutet, gerade auch mit Blick auf Osako, den ich ja im Grundsatz wirklich gut fand. Ja. Also den ich auch in der ersten Halbzeit zumindest jetzt am Ball ganz gut fand, auch ballbehauptungstechnisch. Du aber recht hattest, indem du da schon darauf hingewiesen hast, dass er noch nicht so richtig gesucht wird, gefunden wird und ins Spiel eingebunden wird, wie es notwendig wäre, um gefährlicher zu werden. Und offensichtlich dann durch die Ansprache in der Halbzeit eben genau das behoben wurde, durch so einen kleinen Kniff. Ne? Da lagst du ganz gut.
Ja, ich glaube, es ging wirklich um die Raumaufteilung. Ne? Er wirkte so ein bisschen, also seine große Stärke, finde ich, und ich glaube, deswegen hat er auch gespielt und das war auch sein Auftrag, ist es ja, diese Zwischenräume zu besetzen, ja. Und dann praktisch, wenn Regensburg anläuft und versucht, Druck zu machen, das Spiel chaotisch zu machen, dann sich den Raum zu suchen, entgegenzukommen, damit, was weiß ich, flach, vertikal 20, 30 Meter überbrückt werden und du plötzlich du die erste Linie überspielt hast und plötzlich mit 4 gegen 5 oder 4 gegen 4 eine ganz andere Situation auf dem Platz hast, ja? So, das heißt, der Druck dann mit einem Pass aus deiner eigenen Hälfte vors gegnerische Tor verlagert wird, ne? Und das kann er ja eigentlich wirklich gut. Schmiedi kann das ja auch so, ne?
Ja, so. Genau.
Und das hat in der ersten Halbzeit noch überhaupt nicht funktioniert, ne?
Ja.
Wobei es, glaube ich, gar nicht an ihm lag unbedingt. Er hat ja jetzt auch, er hat sich da in die Zweikämpfe reingeworfen. Er hat auch viele Zweikämpfe gewonnen.
Ja. Ne?
Aber wenn war nicht klar, wo geht der Ball hin, ja, oder wenn klar ist, der Ball geht so zu ihm, ist niemand anderes schon gestartet, um dann direkt weiterzuspielen zum Beispiel.
Ja, genau, also das wollte ich gerade sagen, ne? Also genau das, weil das sind ja eigentlich auch sportlich, ist das ja ein Gegner, wo Osako eigentlich glänzen kann und glänzen muss, ne, weil er hat die internationale Erfahrung, er ist gut in der Ballbehauptung, er hat es da mit Gegenspielern zu tun, die ihm technisch, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wirklich klar unterlegen sind. Und gemessen an dem, was du als Gegner auf dem Platz hattest, hätte Osako eigentlich noch viel mehr Dreh- und Angelpunkt des Werder-Spiels sein können. Und das haben sie in der ersten Halbzeit nicht wirklich hinbekommen. In der zweiten auch nicht, aber da lief es wenigstens besser, oder?
Ja, da lief es viel besser und so wie ich das gelesen habe, war dann unter anderem eine Maßnahme, ihn wirklich weiter nach vorne zu stellen. Und so, damit er dann auch die Laufwege machen kann bei eigenem Ballbesitz, um da Löcher zu reißen, ne? Um rauszukommen. Ja. Oder um dann wirklich direkt als Neuner sozusagen, als echter Mittelstürmer, dann in die Räume direkt reinzugehen, wie dann auch das Tor gefallen ist, die ihm dann Sargent und Rashica mit ihren Laufwegen
aufmachen.
Genau.
Ja. Ja. Ja, du, ich weiß, ich kann mich noch an die ich würde jetzt auch einfach mal behaupten, du hast auch einen sehr großen Anteil am Werder-Sieg, denn du hast dich nämlich in der ersten Halbzeit noch quasi ohne Pause darüber ausgelassen, dass dir das Aufbauspiel von Friedl und das Passspiel von Friedl überhaupt nicht gefällt und dann zaubert der so ein Ding raus. Ich muss allerdings auch sagen, ich war ebenfalls irre überrascht von diesem Zuckerpass, den er da auf Osako spielt. Aber ganz ehrlich, das Tor fällt nur, weil der Ball den Boden nicht berührt, ne?
Ja.
Und er nimmt ihn geil mit der Brust an, außer Drehung, Volley, ein Traumtor. Von Anfang bis Ende wirklich ein Traumtor. Das, wenn spielerisch wahrscheinlich mit das einzige Highlight des Spiels, aber wow, echt geil gemacht.
Fand ich auch. Inklusive Pass, also da genau, ne, alles widerlegt, wobei ich ihn jetzt auch nicht in Grund und Boden reden wollte, ne? Also man muss halt auch sagen, Regensburg hat halt, wenn wir den Ball hatten im Spielaufbau, sie haben Moisander zugestellt, damit Moisander nicht den Spielaufbau macht. Ne? Ja. So, und Friedl durfte. So. Ja. Und Friedl spielte auch noch auf der halbrechten Innenverteidigerposition, was als Linksfuß ja auch nochmal eine Umstellung ist und so weiter. Und den haben sie dann mehr oder weniger machen lassen, ja? Ja, und dann dieser Pass ist natürlich, gut klar, der geht natürlich auch nicht ohne den Laufweg, also ohne die veränderte Raumaufteilung vorne und diesen wirklich schlauen Laufweg von Osako, das war nämlich genau das, was du von ihm eingefordert hast und was er auch bringen sollte, aber der Pass kommt natürlich gut mega getimt, ne? Und wie er das dann, wie er den runternimmt mit der Brust und ihn direkt und auch nicht nochmal runter, ne, auch gar nicht lange überlegt, ne, sondern ihn halt einfach
eine fließende Bewegung, ne?
Richtig, und dann halt auch nicht versucht, den irgendwo ins rechte obere Eck zu schlänzen, ne, sondern den einfach trocken per Aufsetzer auf diesem Katastrophenplatz da versenkt. Ja, geil.
Ja, und um dann beim Vogel-Wikipedia-Eintrag zu bleiben, den man hier ja dann auch auf Friedl anwenden kann, blindes Huhn findet auch ein Korn, ne? Nee, also, ja, aber hat er gut gemacht.
Ja, hat er wirklich gut gemacht. Und bemerkenswert danach ja auch, dass die Äußerung von Florian Kohfeldt über Yuya Osako, das war ja wirklich wie so väterlicher Stolz fast schon. Ja. Ne? Ja. Wie so, weiß ich nicht, wie meine Eltern damals, die wussten, der Junge ist jetzt zum 8. Mal in Folge, ist die Versetzung gefährdet. Ne? Und am Ende schafft er es doch noch.
Ja, ne? Genau.
Und dann stehen da meine Eltern und sagen, ich habe ihnen gleich gesagt, der Junge hat Potenzial.
Ja, ne? Genau.
So,
ja.
Und man hat
er macht Unrecht eben nur so getan. Viel, wie er muss.
Genau. Ja, genau. Das ist ein besonderer Junge.
Ja. Schön. Aber es spricht für dich, dass du bei diesem Satz in schallendes Gelächter ausbrichst.
Ja, das sind meine Lehrer ja dann damals ja auch.
Ja, du, aber unterm Strich steht Halbfinale. Und im Halbfinale wartet jetzt unser gleichzeitig auch nächster Bundesliga-Gegner, RB Leipzig. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Lass uns doch nochmal eben einmal über zwei Punkte sprechen. Die Katastrophenwoche von Ludde Augustinsson, der sich ja wirklich im Pokalspiel jetzt noch eine Verletzung zugezogen hat. Ich habe jetzt just gerade noch gelesen, zum Glück kein Riss, sondern nur eine Zerrung. Ja. Er wird am Wochenende nicht spielen können, aber es bedeutet jetzt wenigstens keinen 4, 5, 6 Wochen Ausfall. Aber das Ganze hat ja eigentlich wirklich begonnen mit diesem unsäglichen Pech-Eigentor gegen Stuttgart kurz vor Schluss, dass wir auch gar keine Zeit mehr hatten zu reagieren, ne? Können wir mal ganz kurz einfach nur nochmal in Expressform, aber trotzdem noch einmal das Spiel Stuttgart rekapitulieren, weil ich fand das nämlich gar nicht schlecht.
Ich fand das alles andere als schlecht. Also das war für mich wirklich, das war auch von vom ganzen Spielverlauf, ja, und vom ja, wie soll ich sagen, vom Tempo und auch von unserer Spielweise fand ich das richtig gut. Richtig, ja, richtig gut. So, ja. Und unter anderem, weil auch Stuttgart richtig gut gespielt hat, so wie sie spielen, ja,
ja.
Und so wie sie erfolgreich sind bisher in dieser Saison. Und wir aber auf diesem Level ja wirklich 90 Minuten lang mitgehalten haben.
Ja, genau. Ja,
und ich erkenne dieses Gegentor nicht an.
Ja, genau.
Ich fechte genau. es an, weil es ist einfach, es war so ungerecht.
Ja.
Und ich
muss, genau das habe ich auch so empfunden. Und weißt du was? Und solche Niederlagen tun mir fast noch mehr weh, als wenn du irgendwie über 90 Minuten gegen Bayern keine Chance hast und dann am Ende bei einem 1-3 noch glücklich oder zufrieden bist mit dem Verlauf des Spiels, weil du Hauptsache keine Schraube bekommen hast. Ja. Solche Spiele wie jetzt gegen Stuttgart, das tut mir noch mehr weh.
Genau.
Ich war auch wirklich, ich war den ganzen Abend, ich war so bedient.
Ja, mich hat das auch richtig runtergezogen und ich muss ehrlich sagen, Gott sei Dank hat meine Freundin uns nicht bei diesem Spiel beobachtet.
Ja, wirklich.
Weil dann wäre Markus Lanz und Zoo-Feeling wäre da noch nett gewesen. Dann hätte sie zwei weinende kleine Mädchen. Ich sage, warum?
Ja, es ist so und vor allem, ich hätte kein Wort mehr gesagt und wäre dann irgendwann so wortkarg, so mit, okay, bis zum nächsten Mal, und wäre gegangen.
Ey, weißt du, was ich nach dem Spiel gemacht habe? Es war richtiges Kackwetter hier, kalt und so. Ich habe mir wortlos, ich war in Jogginghose auf dem Sofa, ja, wortlos eine Jacke übergezogen, eine Mütze aufgesetzt und bin hier dreimal um den Block gestapft.
Um Block gelaufen.
Ne, ja, weil ich war echt, echt bedient, weil das fand ich wirklich... Ja, das habe ich wirklich als ungerecht empfunden. Ja. Es ist so ein bisschen, es gehört vielleicht dann, ja, es passt auch in diese Stuttgart-Saison, ne? Wo man dann andersrum sagen würde, da kriegst du dann auch mal, das ist das Glück des Tüchtigen, ne?
Ja,
da
genau,
lohnt sich Stuttgart genau. dann auch mit einem dreckigen 1-0 gegen einen Gegner, der absolut gleichwertig ist und wo eigentlich 1-1, 0-0 oder selbst 0-1 genauso hätte passieren können. Aber
genau.
Sie gewinnen dieses Spiel. Es hat mich so ein bisschen erinnert an die Partie von uns gegen Mainz.
Ja.
Kannst du dich daran erinnern?
Den 1-0-Sieg meinst du,
wo, ne? Wo, glaube ich, Dingchi...
Ja, in der 90.
Genau. Eingewechselt wird und so völlig aus dem Nichts auch in einer Partie, die keinen Sieger verdient hatte.
Ja, wirklich.
Ja? Und zwar damals, weil beide schlecht waren. Hier, das Spiel gegen Stuttgart, hatte keinen Sieger verdient, weil beide gleich gut waren.
Ja,
und genau. nicht gleich schlecht. Aber so, für Stuttgart kann ich nur sagen, okay, ne, Karma is no bitch.
Ja.
Ne, so, das kann ich denen nicht mal böse sein. Und die ja auch mit einigen Ausfällen zu kämpfen hatten, aber dann, wie wir da um die Früchte unserer Arbeit irgendwie betrogen und dann noch mit diesem Tor und dann noch Ludde, ja.
Der ein gutes Spiel gemacht hat, ne, und dann fällt ihm die Kirsche wirklich auf den Kopf, weil er nicht mehr aus dem Weg kommt, weil hier, wie heißt er doch gleich, der Mittelstürmer von Stuttgart, unter Ball durchrutscht?
Kalajdzic,
genau, ne? Ah, wirklich, extrem ärgerlich.
Ja.
Ich meine, Pavlas ist noch dran und egal.
Ja,
komm,
ey, und
abhaken.
Und Kalajdzic, ja, so ein 2-Meter-Typ steigt vor ihm hoch und kommt nicht ran. Ja, wer rechnet denn damit, bitte?
Ja, genau, ja, genau. Kann doch Ludde nicht mitrechnen, dass er da nicht rankommt. Ja, aber was ich noch bemerkenswert am Stuttgart-Spiel fand, Ömer Toprak wird zu Mr. Unbreakable, wa? Der lag ja wirklich dreimal, wo ich dachte, oh shit, jetzt ist er wieder raus. Und dann steht er auf und lässt sich die Schulter tapen und spielt das komplette Spiel durch. Geiler Typ.
Ja.
Geiler jetzt. Typ. Ja, jetzt hat er gegen Regensburg gefehlt. Nicht zuletzt wahrscheinlich, weil sie ihn geschont haben mit Blick auf jetzt die anstehenden Aufgaben in der Liga. Aber ist gut gegangen. Und wie gesagt, Moisander, starkes Spiel gemacht.
Ja, aber ich meine, Regensburg, ne, dieser Gegner, dieser Platz, dieser Spielverlauf sind ja eigentlich eine Steilvorlage für eine Ömer-Verletzung.
Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja.
Also das war im Nachhinein und wie gesagt auch wie Moisander dass dann gerade nach der Führung mit der Ausstrahlung, mit der Ruhe, es war genau der Mann, den wir da brauchten. Ne? Und fürs Friedl auf der anderen Position verteidigt hat, sie haben ja im Prinzip auch nichts zugelassen, bis auf dieses eine Flipper-Ding in der 90. Dann noch das Tor vorbereitet und ich sag mal, Grosso dann die 47 Grätschen pro Spiel mit abgearbeitet hat, die Ömer abliefert. Können wir wirklich hochzufrieden sein und im Nachhinein, also Gott sei Dank war Toprak nicht mit und Gott sei Dank steht er jetzt zur Verfügung, oder?
Ja, er kann spielen, hat Kofeld schon gesagt, aber auch das muss man ja jetzt auch mal sagen, ne, auch das ist eine Qualität, also klar ist das alles andere als schön, was Werder spielt, aber ich finde, gerade in einer DFB-Pokalrunde auch nach dem Viertelfinale noch ohne Gegentor dazustehen, auch wenn es unterklassige Gegner waren, die standen ja auch nicht ohne Grund da, wo sie dann letzten Endes hingekommen sind, ne, und solche Spiele verhältnismäßig souverän zu gestalten, während andere, auch Bundesligisten, bei solchen Gegnern regelmäßig ins Straucheln und ins Rutschen kommen, musst du halt auch erstmal schaffen. Wie ist dann nochmal eine andere Frage, aber das ist doch auch was, worauf du aufbauen kannst, auch fürs Halbfinale, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Wir haben natürlich jetzt wirklich Pech mit der Auslosung, muss man sagen. Ne? Wobei können wir uns auch nicht beschweren, wir hatten bisher sehr viel Glück mit der Auslosung.
Ja.
Aber guck mal, ey, in anderen Saisons, also ich hatte vor Beginn der Saison schon bei der Auslosung, erstes Spiel auswärts in Jena war das, glaube ich. Ja. Da dachte ich schon, das könnte schon in die Hose gehen. Da war ich schon gar nicht davon ausgegangen jetzt, oder war ich mir gar nicht hundertprozentig sicher, dass wir da weiterkommen würden. Und auch da ja schon relativ souverän. Ne? Da haben wir, also in den letzten Saisons sind wir da in der ersten Runde gegen solche kratzenden und beißenden unterklassigen Gegner sind wir da regelmäßig auch rausgeflogen auch, ne?
Ja, sind wir, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, und das ist eine Statistik, gut, die lebt halt auch noch so ein bisschen von den wirklich starken Beginn dieses Jahrtausends von Werder, aber ich habe es jetzt irgendwie heute oder gestern oder so nochmal gelesen.
Das Jahrtausend. Aber
Werder hat seit 2000, das sind jetzt 21 Wettbewerbsjahre, 9-mal das Halbfinale erreicht. Das ist doch nicht schlecht.
Ja, nee, das ist überhaupt nicht schlecht.
Na, klar, sind das auch die Jahre, wo sie den Titel noch geholt hatten und dann halt eben auch wirklich das Double-Jahr und so, das ist ja alles da noch mit reingerechnet. Aber auch in den letzten Jahren. Wir haben Bayern Halbfinale gehabt, wann war, vor 2 Jahren, ne?
Mehrmals, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also zumindest ja dieses wirklich Ärgerliche mit dem Coman-Abflug. Das war vor 2 Jahren, wo wir noch von einem 0-2 zurückgekommen sind. Ey, nach wie vor immer wieder geile Erlebnisse im DFB-Pokal gehabt. Also auch, ich war ja in Dortmund und auf Schalke und so. Wirklich geile Spiele miterlebt.
Ja, richtig, richtig. Dortmund waren wir zusammen, ne?
Dortmund waren wir 2009 zusammen,
ja.
Als wir 2-1 gewonnen haben. Das mit war Diego. Auch ein Achtelfinale. Und die Tore hatten aber Pizarro und ich glaube Merte gemacht. Almeida. Almeida und Pizarro haben durch die Tore gemacht.
Ja, das kann sein, ja.
Und da hatten wir auch hinten gelegen. Aber ich war ja auch jetzt beim Elfmeterschießen in Dortmund, war ich ja auch da mit Jens.
Ja, geil.
Mit meinem guten Freund Jens und so. Und danach dann ja auch noch auf Schalke beim 2-0 und so. Also wie gesagt, DFB-Pokal ein gutes Pflaster und ich finde, mit ein bisschen Lucky. Punchy, könnte doch auch gegen Leipzig was gehen.
Ja, ey, Pokal hat die eigenen Gesetze, aber ja, ich hoffe das. Ja. Ne? Letzter Sieg übrigens, Pokalsieg, wenn ich mich recht erinnere, Finale gegen Leverkusen, Mesut Özil.
Richtig. Das war das letzte Spiel von Diego.
Richtig.
Für Werder.
Oh ey, da hatten wir Diego und Özil.
Ja, genau. Also, und haben da wirklich ein bärenstarkes Spiel gemacht. Das war ja dann letzten Endes die Derby-Wochen.
Richtig.
Das Jahr war das Jahr. Weißt du das noch, wie wir die Derby-Wochen in Hamburg in der HSV-Kneipe geguckt haben?
Das weiß ich. Ich bin immer noch dankbar, dass ich die überlebt habe.
Ja.
Tut mir leid, und da bin ich dann auch, aber da gehe ich dann auch mit dem Werder-Trikot in die HSV-Kneipe, wenn es gegen HSV ist.
Ja, das ist mir scheißegal. Und Und kniest beim Führungstreffer als einziger laut schreiend vor der Leinwand, während der gesamte Laden, du nur so aus dem Thekenbereich hörst, so,
ja, ja.
Setz dich hin, Alter, setz dich hin.
Und man spürt so leichte Bierspritzer im Nacken schon. Ja. Und denkt sich so und zieht schon die Schultern hoch, weil man denkt, gleich kommt das Glas hinterher.
Ja. Gleich knallt.
Aber,
ja, aber das wir haben es überlebt, Werder hat es überlebt, genau. Ja. Also, muss man war's. Halt durch dann. Ja, ich glaube, schön war es, die Erinnerung. Aber Anekdoten für die Enkel, die man dann erzählen kann. Aber komm, Halbfinale, RB Leipzig, wo man ja auch sagen muss, eine irre Truppe dieses Jahr, also auch was Stabilität angeht, irre. Und uns schon mal einen bleibenden Eindruck zu verschaffen, wie wir das Spiel am 30. April im Halbfinale dann angehen können, spielen wir jetzt am Samstag zu Hause. Wieder gegen Leipzig oder nochmal gegen Leipzig.
Um uns gleich schon mal den ersten Streifen in der Hose abzuholen.
Ja, genau. Ich wollte es so nicht sagen, aber ja, das habe ich auch gedacht.
Entschuldige, damit wir im Pokal-Halbfinale gleich, damit er die erste Bremsspur schon mal sitzt. Ja? Entschuldige. Aber ja,
die Hose müssen wir gar nicht waschen. Die legen wir einfach zur Seite und ziehen sie dann am 30. April wieder an.
Ja, genau.
Lustig. Ja, aber ist doch ein guter Ansatz. Wie Werder hat ja diese Saison schon gezeigt, dass sie gegen wirklich
ganz kurz, Jan. Ja? Kein Grund für Jeopardy, aber ich muss mal inhaltlich mal kurz sagen.
Ja.
Lass uns mal bitte, bevor wir jetzt auf das Leipzig-Doppelpack schauen, Stuttgart abschließen und noch mal eben klären, wie lagen wir mit Aufstellungen und Tipps.
Ah, okay. Ja, du hast recht, natürlich. Ja, ich habe ja euphorisch, wie ich nun mal bin, auf einen Sieg für Werder getippt. Was kann ich sagen? Er lag mal wieder falsch.
Ja, lag weit weg. Hatte ich, glaube ich, aber glaube ich, du hattest 3-1 gesagt, ich hatte 2-1 gesagt.
Ja, du 3-2. Ja, genau, irgendwie sowas, ja, genau.
Gut, wir hatten einen Treffer wenigstens richtig, leider auf der falschen Seite. Aber so, und was Aufstellung
aber anging, aufstellungstechnisch
lagen wir ziemlich gut, ja.
Ja, du hattest gesagt, warum eigentlich nicht mal Grosso und das passierte auch, während ich gesagt habe, das macht er bestimmt nicht, sondern er wird sich für den Captain entscheiden, genau. Und er hat es genau andersrum gemacht. Er hat Grosso gebracht, zwar in einer etwas anderen Statik, aber er hat Grosso gebracht und auch da hat ihm recht gegeben, ne, dass die Leistung von Grosso, der ja mittlerweile wirklich funktioniert wie ein Uhrwerk.
Tut mir leid, es ist ein Eckpfeiler, ne? Und Grosso ist wirklich ein Faktor, der uns auch, glaube ich, taktisch so flexibel macht, dass wir auch während des Spiels das System ändern können. Ja,
ja, genau.
Also der ja wirklich nicht nur was Zweikampf anging, wo er ja sowieso über jeden Zweifel erhaben ist, aber der sich fallen ließ zu einer Dreier- bzw. Fünferkette, der vorrückte auf die Sechs, wenn es sein musste. Also fand ich wirklich gut und der wirklich mit seinem Spiel, was du kannst, da wirklich eine Stabilität reinbringt. Und wie gesagt, der Typ hat vor 2 Jahren noch extremst unterklassig gespielt und mittlerweile habe ich bei ihm nicht mal große Angst, dass er Bälle verdaddelt oder den Überblick verliert oder also muss ich wirklich sagen, wie der Mann sich gemacht hat, wie der sich da reingebissen hat und wie der sich dieses Niveau selber erkämpft hat, auch was technisch, taktisch, strategische Fähigkeiten angeht. Also, tut mir leid, Bombe.
Ja, und wir haben es dieses Jahr, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal gesagt. Jedes Mal, wenn Grosso auf dem Platz steht, blüht Maxi Eggestein auf.
Genau.
Weil er mehr nach vorne machen kann, ne? Und das ist für mich in der Tat auch einer der Aspekte, der mir immer am besten gefällt, wenn Grosso auf dem Platz steht, ist in der Tat, dass Maxi deutlich mehr Freiheit nach vorne hat, weil Grosso ihm den Rücken frei hält. Und ich fand das auch gegen Regensburg hast du es in einigen Situationen wirklich auch wieder gesehen.
Ja.
Ne, klar, war von Maxi nicht alles Gold, was glänzte, aber Maxi hat trotzdem viel mehr Impulse nach vorne bringen können, als das der Fall ist, wenn er sich wirklich in erster Linie wieder um Defensivaufgaben kümmern
muss. Ja, ich fand ihn auch in Stuttgart sehr stark. In Regensburg, muss ich sagen, fand ich seine Leistung nicht so gut. Kämpferisch, läuferisch, wie gesagt, sage ich dazu gar nichts, Bombe. Aber da hätte ich mir doch gewünscht, ein bisschen mehr diese Moisander-Rolle im Mittelfeld, also da mehr Ruhe reinzubringen, da mal auf den Ball zu treten, einen Querpass zu spielen oder im richtigen Moment auch den vertikal da ein paar Meter zu überbrücken, die richtigen Räume zu besetzen. Das hat mir bei ihm so ein bisschen gefehlt, muss ich sagen.
Ja, viele Ungenauigkeiten drin auch, ne? Aber du hast halt eben, das meine ich dann auch, er hat trotzdem zwei, drei Situationen gehabt, wo du einfach siehst, dass sich in seinem Kopf ein richtiger Schalter umlegt und er auch offensiver denkt, wenn er weiß, Grosso hält ihm den Rücken frei. Und er hat ein paar wirklich, alleine wo du siehst, was für krasse Ideen und wie schnell er im Kopf ist, wenn es ums Offensivspiel geht, dann ist die Ausführung mal schlurig oder schlampig, ja. Aber er ist halt einer der ganz wenigen Werder-Spieler auf dem Platz, die überhaupt diese Ideen haben und im Kopf überhaupt so schnell sind, dass diese Ideen im Ansatz zu erkennen sind und dann, wo es dann letzten Endes in der Umsetzung hapert, aber wo ich der Meinung bin, lass ihn diesen Mindset, ne, diese Einstellung mal zwei, drei Spiele am Stück ungestört haben, dann funktionieren solche Aktionen auch wieder, weißt du? Ja. Dann ist der geile Steilpass aus dem Fußgelenk, der ist dann halt eben nicht 3 Meter zu lang und der Torwart nimmt ihn auf, sondern er kommt halt genau in den Fuß und führt zum Tor. So.
Richtig, richtig. Und deswegen, er ist ja wirklich, also, ne, ein Spieler, der wirklich sich von diesem, der uns über den Durchschnitt heben kann,
ja, wenn so, er gut drauf ist, genau.
Nicht, weil er jetzt irgendwie so ein Filigran-Techniker ist, der dich in der Telefonzelle ausdribbelt. Ja. Die Älteren erinnern sich, Telefonzelle. Ja. Das war, sagen wir mal, der dich auf einem iPad austanzen kann. Ja, genau. Ja, um's mal für die Jüngeren zu erklären, was das ist. Telefonzelle, da ging man früher rein und naja, egal. So. Ja. Aber,
okay, Boomer.
Genau, ne, sondern weil er halt einfach eine unglaubliche Spielintelligenz und auch eine Führungsqualität mitbringt, die mir in Regensburg ein bisschen zu kurz kam, muss man auch mal sagen, wo wir jetzt aber, und ist das eine elegante Überleitung, die uns jetzt mit Sicherheit fehlen wird, gegen Leipzig, denn Maxi ist gelb gesperrt.
Maxi ist gelb gesperrt, Ludde ist verletzt, Füllkrug ist noch unklar, ob er spielen kann, denn er hat sich gegen Stuttgart, oh Wunder, mal wieder verletzt, indem er sich ein Zeh gebrochen hat. alle Anzeichen stehen auf Stop the Bleeding, ne? Wir müssen uns in erster Linie darauf konzentrieren, da nicht eine Komplettschraube zu kriegen.
Ja, die ledierte Lückenfülle.
Ja, allerdings, aber wenn wir eins sagen können, Osako wird wohl wieder spielen, ne?
Ja, gehe ich von aus. Ich weiß nicht, wie das so kräftemäßig ist, aber ich glaube, der ist ja nun auch eher ein zartes, sensibles Werder-Exemplar, im Ökosystem Werder. Ich glaube, wenn du den nach der Leistung, und hast ja richtig gemerkt, der war ja wie befreit nach diesem Tor, wie glücklich der war, danach noch von Kofeld ordentlich Zucker bekam. Wenn du den jetzt rauslässt, dann brichst du den, glaube ich, wieder. Also ich glaube schon, dass er. Die Frage ist halt, ne, wie er klarkommt mit seinen Stärken, ob er seine Stärken auf den Platz bringen kann gegen einen Gegner, der sich auch dadurch auszeichnet, durch den Trainer eben, Nagelsmann, wirklich ein geiles Spacing zu haben, ne? Eine gute Raumaufteilung, eine klare Strategie, wann von wem welche Räume besetzt werden, ob da nicht Osakos Stärken schnell auch, wie soll ich sagen, verpuffen. Ja. Und das ist jetzt doch kein Vorwurf an Osako, das geht ja nun 16 anderen Bundesligisten auch so. Trotzdem, ganz klar, sollte er spielen.
Ja, sehe ich auch so, ne? Und für Eggestein ist halt die Frage, ne? Schmied oder Bittencourt oder vielleicht, es wird davon abhängen, wie die Abwehr sich zusammensetzt, ne? Weil es ist noch unklar, ob Veljkovic spielen kann. Wenn Veljkovic spielen kann, hätten wir unsere Dreier-Innenverteidigung wieder am Start, mutmaßlich. Agu wird höchstwahrscheinlich für Ludde spielen, können wir von ausgehen, ne?
Die Dreier-Innenverteidigung wäre dann?
Toprak, Friedel, Veljkovic, wenn es klappt. Mhm. Oder meinst du, er startet mit Moisander, Toprak, Friedel? Moisander hätte es sich verdient nach dem Regensburg-Spiel.
Oder er startet mit Grosso.
Ja, aber ich könnte mir eher vorstellen, dass Grosso den Eggestein-Spot im Mittelfeld übernimmt.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
Weil ich glaube, wenn du Bittencourt oder Schmied für Eggestein bringst, dann ist das gegen eine Mannschaft wie Leipzig zu offensiv und du brauchst die Körperlichkeit von Grosso, würde ich behaupten.
Ja, würde ich auch behaupten. Und du brauchst da auch jemanden, der klar nach hinten denkt.
Ja, genau. Ja?
So zusätzlich genau. Zu deiner Fünferkette. Also das ist ja schon, also wirklich, das ist ja schon Betonmischer.
Ja, aber nur so funktioniert es, ne? Und muss man ja auch mal sagen, mit dieser Einstellung und mit dieser Taktik haben wir in dieser Saison gegen die scheinbar übermächtigen Teams unsere besten Spiele gemacht.
Wir haben auch das Hinspiel gegen Leipzig gut ausgesehen, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
Wie war denn das nochmal ausgegangen?
Wir haben es verloren natürlich, 0-2 oder so, weiß ich nicht. Kannst du mal eben nachgucken?
Ja, warte mal.
Schau mal eben nach, sowieso... dann kann ich nochmal kurz einen Kaffee nachgießen.
Ja, weil ich habe nämlich in der Tat gerade... wirklich mal nachgeschaut. Die letzten 9 Spiele ist die Bilanz für Werder alles andere als positiv. Also wir haben 9 Spiele gespielt, 6 verloren, 1 Unentschieden, 2 Siege und der Direktvergleich, lass mich mal eben kurz gucken, das letzte Spiel am 12. Dezember, 2-0 in Leipzig verloren.
Richtig.
Relativ deutlich. Ja, die beiden Tore sind auch wirklich bequem während in der ersten Halbzeit sogar gefallen, sehe ich gerade.
Okay.
26. Sabitzer Foul-Elfmeter, 41. Dani Olmo Rechtsschuss. Also nichts anbrennen lassen, würde ich sagen, von Leipziger Seite.
Und trotzdem meine ich mich zu erinnern, dass wir weit davon entfernt waren, abgeschossen zu werden.
Ja.
Und dass wir, das war, glaube ich, diese Phase, wo sich langsam die Fünferkette bei uns etablierte.
Und
wo wir relativ stabil standen und auch einige Chancen sogar hatten. Also, aber so oder so.
Der Kicker schrieb zu dem Spiel als Überschrift, das war in der Tat, das erinnere ich auch noch, harmlose Bremer können weiter nicht gewinnen. Das war so inmitten dieser Phase, wo wir wirklich keine Spiele mehr gewonnen haben. Aber weil wir halt eben, das haben wir ja jetzt auch gerade erlebt, wirklich aus einer Phase kamen, wo wir gegen irre starke Teams gespielt haben.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Da war Bayern vorher, Stuttgart vorher, das war dieses Wamangituka.
Genau. Wolfsburg.
Richtig, Frankfurt.
War da ja auch noch, genau. Also wirklich die ganzen bärenstarken Teams, die zu diesem Zeitpunkt in der Hinrunde schon wirklich gut drauf waren.
Richtig, richtig.
Aber jetzt hat sich ja auch so ein bisschen die Statik verändert, muss man ja auch mal sagen, also auch gerade im Vergleich zum Hinspiel, ne? Werder ist jetzt von diesem Winning-Ugly-Ding, beziehungsweise diesem einfach nur sicher erstmal hinten drin stehen, haben sie sich zumindest versucht, ein Stück weit wieder rauszuwagen, indem sie jetzt den Anspruch an sich selbst haben, Situationen auch hinten raus spielerisch zu lösen und den Ball nicht mehr rauszudrischen. Und hinzu kommt, dass Leipzig, und das wäre in der Tat mal interessant, wie ist das für eine Truppe wie Leipzig, wo die jetzt noch, gut, okay, mittlerweile nur noch Außenseiterchancen auf die Meisterschaft, aber eben im DFB-Pokal auch noch drin. International spielen sie nicht mehr.
Ja.
Sind die mit 100% und Messer zwischen den Zähnen und volle Leistungspower in der Bundesliga dabei? Konzentrieren die sich eher auf den Pokal, weil die unbedingt einen Titel holen wollen? Was glaubst du, wie da der Mindset ist bei Leipzig?
Also im Pokal, glaube ich, ist da Messer zwischen den früher hier Hamburger A-Jugend Messer in der Stutze. Ich glaube, und deswegen ist es, glaube ich, auch im Pokal der undankbarste Gegner, egal ob heim oder auswärts, weil die wollen unbedingt ihren ersten Titel holen.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, ob sonst die auf Red Bull Entzug gesetzt werden. Keine Ahnung, aber die sind so geil und auch Nagelsmann will, glaube ich, bevor er den nächsten Step macht, und ich bin sicher, dass der irgendwann zu einem noch größeren Verein als Trainer wechseln wird, weil das, glaube ich, schon ein außergewöhnlich guter Trainer ist, wenn auch nicht der sympathischste, aber immerhin, dass der da nicht ohne Titel weg will. Und diese Chance haben sie nur noch im DFB-Pokal. Die haben das Ding gegen Bayern vergeigt. Ja, die sind in der Champions League ausgeschieden. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, gegen irgendeine englische Top-Mannschaft.
Liverpool, oder?
War das Liverpool? Ja, gegen Liverpool, richtig. Ja. Da waren sie letztes Jahr auch im Halbfinale. In der letzten Saison. Die Chance haben sie also auch nicht mehr. Die Mannschaft ist wahnsinnig stark. Im Pokal rechne ich uns da ehrlich gesagt leider wenig Chancen aus. Jetzt in der Liga, ne? Und da, darauf bezog sich ja deine Frage in erster Linie. Ich glaube, die sind auch wegen des Konkurrenzdrucks innerhalb des Kaders und so weiter, die sind keine Truppe, kein einziger Spieler kann es sich da ansatzweise leisten, da nicht 100% zu geben.
Ja, ja? Glaube ich halt auch.
Ich habe ein bisschen gelesen hier jetzt, Angelino, dieser überragende Linksverteidiger, der, glaube ich, so viele Tore geschossen hat wie unser kompletter Sturm zusammen schon.
Ja.
Ne? Der ja wirklich ein herausragender Spieler ist oder war in dieser Saison. Der da so ein bisschen Zwergenaufstand macht, von wegen über Social Media kritisiert, dass er nicht gespielt hat nach seiner Verletzung und Nagelsmann ein bisschen provoziert und so weiter. Und ja, Leipzig ist ein Team, da sagt Nagelsmann dann im Interview, ja, wenn der hier einen Lauten macht, dann fährt er gar nicht erst mit.
Ja. Ja.
Hat gesagt, den nehme ich überhaupt nur mit, weil wir Plätze im Kader haben.
Ja.
Und selbst wenn er wieder fit ist, aber wenn der hier meint, dicke Hose zu machen, mit mir nicht so. Und da siehst du schon, was da für eine Qualität ist im Kader, denn das können sich wenige Mannschaften leisten, so einem überragenden Spieler diese Extrawurst nicht durchgehen zu lassen.
Kein Spieler ist größer als RB Leipzig.
Ja, genau. genau. Von wegen.
Ne? Oh mein Gott. Ja. Ja, gut, okay. Aber ich bin da, in der Einschätzung bin ich in der Tat bei dir. Für mich auch Leipzig wirklich, also wirklich irre. Eines der Teams, das gefühlt irgendwie die gängigsten Spielsysteme, die in Europa momentan auf dem Markt sind und gespielt werden, wirklich, also fast alle traumwanderisch sicher beherrscht, was ja auch wirklich eine Qualität ist. So, und ja, geile Truppe, irre effizient, irre zweikampfstark. Bei mir ist es allerdings genau andersrum. Ich glaube, dass wir am Samstag keinen Stich sehen werden.
Ja.
Aber ich glaube,
andersrum, das davon gehe ich leider auch aus. Aber
naja, weil du aber auch sagtest, dass du glaubst, dass wir im Pokal keine Chance haben. Ja. Ich glaube dagegen, dass wir in einem Do-or-Die-Spiel gegen Leipzig mehr Chancen haben als am Samstag in der Liga. Und ich habe auch ein gutes Gefühl, dass im Pokal die Messe noch nicht gelesen ist zumindest.
Okay, aber lass uns mal first things first, wie mein Freund Jan Siegert so gerne sagt. lass uns mal bitte auf Bundesliga gucken jetzt erstmal.
Ja, Aufstellung haben wir ja quasi angefangen, ne? Also er wird davon abhängen, ob Veljkovic spielen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mir vorstellen, wenn ich darauf zurückblicke, wie Kofeld das in der Vergangenheit mit Spielern gemacht hat, die nach einer Verletzung zurückgekommen sind, dass er die nicht sofort wieder reingeschmissen hat. Deswegen, ich würde es vielleicht auch mal ausprobieren. Warum denn nicht? Moisander, Friedel, Toprak. Was meinst du? Oder ist das zu langsam?
Ja.
Gegen eine Truppe wie Leipzig.
Also Moisander, der seine Qualitäten hat, ist nicht der richtige Mann, um RB Leipzig zu verteidigen.
Okay.
Ich tippe auf die Innenverteidigung Groß, Toprak, Friedel.
Okay. Und dann die Außen Gebre Selassie, Agu.
Da haben wir keine Wahl.
Ja, genau. Ne? Okay, Mittelfeld.
Ich, wo ich allerdings auch ein bisschen Schiss habe, Agu, den ich sehr mag, ja, aber wo ich ein bisschen Bedenken habe, weil das natürlich ein Mann ist, der, wo Nagelsmann mit Sicherheit sagt, so da, den könnt ihr überlaufen, ne? Der vielleicht da Gefahr läuft, irgendwie nicht so gut zu stehen.
Ja, und der gegen Regensburg teilweise auch ganz schön fahrig wirkte, weil er so reingeschmissen wurde, ne?
Noch lieber wäre mir die Aufstellung hinten Veljko, Toprak, Friedel.
Ja.
Was davon abhängt, wie ob es geht bei Veljko.
Okay, aber wenn du Grosso in die Innenverteidigung ziehst, wer übernimmt dann Maxis Spot im Mittelfeld?
Ich denke, dass Möwald auf der 6 spielen, also immer vorausgesetzt, Veljko ist nicht dabei. Ne? Also warte mal, machen wir mal anders. Von meiner Idealvorstellung, Veljko ist fit. Ja?
Ja.
Spielt bei mir Veljko, Toprak, Friedel.
Ja.
Außen klar. Auf der 6 Grosso. Auf den Achterpositionen dann Möwald und
Schmied.
Nee, ich glaube eher Bittencourt.
Okay.
Ja.
Ja, okay.
Eher
ja.
Bittencourt oder vielleicht sogar ein Bohm auf den Achterposition.
Mhm. Ja. Okay. Und dann willst du
davor Osako und Rashica.
Glaube ich nicht. Sargent spielt.
Ja, vorne ist
100%ig.
Ein Stürmer.
Ja, nee, aber dann hast du 12 Spieler auf dem Platz.
Ja, klar. Sonst haben wir keine Chance.
Ja.
Nee, echt? Hätte ich dann 12?
Ja, du hast dann 5 hinten, ja, wir spielen, 3 im Mittelfeld und 3 im Sturm.
Dann spielen wir ohne Torwart.
Ja.
Nee, nee, also,
super, ja. Pass auf. Letzter Mann macht Hand.
Velko, Toprak, Friedel. Theo, Agu.
Ja, genau.
Grosso, Möwald. Du hast recht. Grosso, Möwald, Osako.
Ja.
Sargent, Rashica.
Ja, okay. Ich glaube in der Tat wirklich eine ganz andere Aufstellung.
Gut.
Also, was heißt ganz anders? Aber ich glaube in der Tat, dass er mit Moisander spielen wird, weil Velkovic es nicht packt. Und dann wird er Agu und Theo auf den Außen haben, dann werden wir Grosso im defensiven Mittelfeld haben. Ich glaube, dass er dann mit Möwald spielen wird und mit Bittencourt. Und dann Sergeant Rashica.
Ich weiß nicht. Ich melde da wirklich Bedenken an. Ich möchte nicht so Leute wie ein Kunku und Dani Olmo auf Moisander zulaufen sehen. Das,
ja,
da kriege
ja.
ich wirklich. Da kommt die zweite Bremsspur dann schon.
Knoten in die Beine. Aber ist doch mal ganz interessant. Da können wir doch mal gucken, wie er es dann letzten Endes macht. Er wird es wahrscheinlich wieder. Wahrscheinlich spielt Eras.
Nee, Eras kommt 90. und köpft den Ausgleich.
Ja, genau. Oder verteidigt das 0-2.
Genau.
Ganz kurz, aber weil das ja auch in der Vergangenheit jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern gerne und auch immer wieder mal gefordert wurde, im Verhältnis zu Nagelsmann als Kofeld, was sagst du deiner Truppe gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner wie Leipzig? Zumal, wie du ja sagtest, die ja auch in Sachen Tempo nochmal echt eine andere Hausnummer sind.
Ja, wobei da glaube ich auch einige wichtige Spieler ausfallen. Ne? Also ja. Hier, du hast hier
wenigstens Halstenberg, ja.
Gut, man kann die natürlich alle gut ersetzen. Ne? Nee, Halstenberg spielt, glaube ich.
Der ist aber gerade erst aus der Quarantäne zurück,
ja,
oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
Macht ja nichts. Corona gibt's nicht im Profifußball.
Ja.
Ne? Da ist das. Das ja, ist wie in jedem Wirtschaftsbereich, da kann man sich scheinbar nicht. Ne? Das ja, geht nur okay. privat auf den Spielplatz, wenn du draußen bist und Dreijährige schieben sich Wattestäbchen in die Nase, aber ja. da sagt Herr Rummenigge nee. Nee, hinten fehlt Upamecano, ja, dieser Abwehrberg. Ja. Ja? Vorne der Paulsen, glaube ich auch, der Däne, der glaube ich schon in der dritten oder vierten Liga nach Leipzig wechselte und ja genau. auch mittlerweile aussieht wie so ein Zehnkämpfer, ey, auch so ein krasser Typ. Und warte mal, kann ich hier mal eben kurz gucken, ja, Mukiele und so, Leime, also da fehlen schon einige, die sonst auch regelmäßig gespielt haben.
Ja, aber auf der anderen Seite liest sich aber die voraussichtliche Aufstellung, liest sich halt trotzdem auch so krass.
Ich kann mal die Kickerseite, guck mal, hier steht bei denen Abwehr Klostermann, Orban, Halstenberg.
Ja.
Klingt jetzt nicht so schlecht.
Dann ja, genau.
haben sie hier Adams, Sabitzer, Kampel, Haidara, Olmo, Kunku, Sørloth ist dieser andere Norweger, der angeblich der zweite Haaland sein sollte, aber vermutlich erst gegen Werder Bremen explodieren wird.
Ja, genau.
Ja, und hier Angelino und solche Leute, Forsberg, Kluivert, die
kommen alle von der Bank.
Ja. Wenn es nötig ist.
Ja, aber sag doch mal, was sagt Kohfeldt seiner Truppe? Hinten reinstellen und abwarten, ja.
Sagt Kohfeldt.
Ja. Oder?
Der wird auf jeden Fall sagen, ganz klar, beißen, kratzen, spielen wie gegen Bayern München. Ja?
Ja.
Nicht ins offene Messer laufen. Aufpassen vor Pressing, denn das macht Leipzig wirklich fantastisch. das Pressing. Also wichtig, auf das Spacing zu achten, die Räume zu besetzen, damit du, wenn die uns anlaufen, mehrere Optionen hast zu spielen. Ja.
Ja.
Damit Marco Friedl, ja, ich sag mal, noch eine andere Option hat, als vorne Osako direkt
zu bedienen. Ja,
nein, genau. Also ich glaube wirklich, dass das wichtig ist, was ich in der, worüber ich mich in der ersten Halbzeit Regensburg so aufgeregt habe und was gegen Stuttgart wiederum ganz gut geklappt hatte, dass du da entgegenkommst im Mittelfeld, dass du die Zentrale besetzt, dass da Spieler wie entweder Grosso oder Möwald oder Bittencourt die Räume so besetzen, dass die Innenverteidiger und die Außenverteidiger Optionen haben und dass Pavlenka nicht gezwungen ist, diese Halleluja-Bälle auf die Außenposition
zu dreschen,
weißt du, wo dann irgendwie Theo dann zum Kopfballduell hoch muss oder wenn der Ball nicht ins Aus geht und der ja immerhin noch ein paar gewinnt, Ludde auch, aber Agu jetzt nicht der kopfballstärkste Typ ist. Ja,
genau.
Und du musst auch versuchen, den aus dem Spielaufbau, denke ich, möglichst ein bisschen rauszuhalten. Das meine ich auch beobachtet zu haben im Regensburg-Spiel. Der Agu kam rein, hatte dann gleich so ein paar unglückliche Aktionen, ne, wo ihm der Ball über die Linie flippert. Kannst du dich erinnern?
Ja. Ja, klar.
Stimmt.
Ne? Das war ja das, was ich gerade meinte, ne? Dass Agu also auch ein bisschen fahrig wirkte, als er dann reingeschmissen wurde, so, weil er schnell
für Ludde aufgeplatzt musste. Und danach Moisander im Spielaufbau ihn teilweise gar nicht mehr beachtet hat, eine Zeit lang, bis der wieder Sicherheit hatte. Ja, also genau. Das hat man richtig gesehen, ein paar Mal, wo Moisander den Ball hatte, geguckt hat, wo spiele ich ihn hin. Agu zwar frei war, Regensburg ihn sogar frei hat stehen lassen, erstmal, damit er angespielt wird, und Moisander ihn aber keines Blickes würdigt und sich stattdessen dreht und lieber den langen Hafer auf rechts außen kloppt, um ihn nicht in diese Verlegenheit zu bringen. Ich glaube, für Leipzig, für diese, ich bleib mal in der Eichhörnchen Welt, für diese Testosteron vollgepumpten koffeinhaltigen Bullen, ja,
ja,
Zehnkämpfer, ist der Agu Beute.
Ja, ja, ja.
Ne?
Da musst du wirklich aufpassen, ja.
Den läufst du an. Also musst du in der Zentrale Anspielmöglichkeiten schaffen. Ja, und musst vielleicht auch versuchen, mit zwei Zehnern sozusagen, ne, also mit einem 5-4-1 im Mittelfeld,
ja,
Anspielstationen anzubieten, damit die dich nicht, ja, in die Enge treiben auf so einer Außenverteidigerposition, wenn du meinst, du musst da raus kombinieren. Ich glaube, das ist wichtig, glaube ich. Könnt ihr mir vorstellen, dass Kofeld sagt, Achtung, Pressing, wenn da einer das Kommando gibt, so und jetzt drauf,
ja,
dürfen wir nicht die Nerven verlieren.
Ich glaube halt auch. Also ich glaube auch, dass sie im Wesentlichen die Taktik wählen werden, die sie gegen die Großen bislang relativ erfolgreich praktiziert haben. Und das ist in der Tat das Zentrum absolut verrammeln,
ja,
und den Gegner somit auf die Außen zwingen, um sie auch möglicherweise zu den etwas ungefährlicheren Halbfeldbällen zu zwingen, die du dann, so Gott will, mit Leuten wie Ömer einigermaßen souverän abräumen kannst. Das war ja eine Sache, die uns beim Verteidigen jetzt in den letzten Monaten irgendwie immer so ein bisschen noch den Arsch gerettet hat, dass wir eben in der Luft eine relative Macht mittlerweile wieder sind, defensiv. Und wenn du es schaffst, das Zentrum durch die spielstarken Leute vom Gegner irgendwie einigermaßen dicht zu halten, dass du so dem schlimmsten Druck so ein bisschen aus dem Weg gehen kannst. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, ja, im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, dass der Fokus ganz klar erstmal darauf liegen wird, sich eine Sicherheit auch über den Spielverlauf zu holen.
0-0 ist ein Sieg.
Ja, 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 auf jeden Fall, in meinen Augen auf jeden Fall. Also das wäre mehr, als ich erwarten würde. Das werden wir auch gleich bei den Tipps sicherlich noch sehen.
Was glaube ich noch wichtig ist, achso, Entschuldige.
Ja, ich wollte nur noch eben auch einmal auf Nagelsmann gucken, weil ich glaube nämlich in der Tat, Nagelsmann wird sein Team explizit vor Werder warnen und eben genau davor warnen, wovor Kofeld wahrscheinlich sein Team gegen Regensburg gewarnt hat, was du ja auch schon gesagt hast, dieses versucht sie auf euer Niveau runterzuziehen. Und das tust du halt eben über Kratzen, Beißen, Spucken, Grasen, Fressen und eklig sein.
Ja. Wobei, ich weiß nicht, ob ne, wenn wir uns zum Ziel setzen, wie Regensburg ähnlich, das Spiel wild zu machen, ob dann nicht, ob das wirklich gut gehen kann, wenn du, ich sag mal, auf jeder Position qualitativ schlechter besetzt bist, ne? Denn das muss man
auch mal. Aber wild machen meine ich auch gar nicht, sondern ich meine halt wirklich in erster Linie sie entnerven über eklig sein, ne? Also ja. immer den Atem im Nacken spüren, immer irgendwie einen auf den, der dir in die Fersen tritt, wenn du den Ball annimmst. Also halt dieses Dransein, so.
Ich bin in
Kohfeldts Kopf, ja, und gleichzeitig in Nagelsmanns Kopf, der sein Team davor warnt, dass Werder versuchen könnte, über das Ekligsein den Leuten schnell den Nerv zu rauben und sie zu Fehlern zu zwingen oder zu Gereiztheiten über Reaktionen etc.
Ja, ja, ja. Ich glaube, dass being Julian Nagelsmann, ich glaube, dass die Strategie für Leipzig sein kann oder sein wird. Das ist keine Mannschaft, die irgendwie, wo der Außenverteidiger bis zur Eckfahne durchläuft und das Ding hoch reinkloppt und vorne steht Fabian Klos und köpft ihn rein. So, sondern es ist ja eher, ne, die spielen sich ja ihre Tore raus. Und ich glaube, dass sie so vorgehen werden mit viel Kontrolle, ja, dass sie Ballkontrolle, auch mit Geduld, ja, dass sie sich uns zurechtlegen wollen. Ja, dass sie klar sagen, okay, da fehlt mit Maxi der wichtigste Spieler im Mittelfeld, ja, spielt sie auseinander, ja, links außen spielt bei denen Agu, ein schneller Mann, bei dem, ne, bitte nicht, ne, da könnte ein Konter gefährlich sein, weil er schnell ist, hat er ja auch in Regensburg noch einmal das Ding, wo er durch ist, ne.
Ja, genau. So. Und ihn dann so kläglich in die Mitte legt. Ne?
Ja, richtig. Aber der ist natürlich nach hinten wackelig. So. Ja. Das heißt, sie werden versuchen, in diese Zwischenräume zu kommen und dann den Ball in den Rückraum zu legen. Denn alles, was hoch reingeht, da sind Friedel, Toprak, sind stark. Ne? Ja. Im direkten Zweikampf so. Aber sie sind natürlich auch durch diese Dreierkette in der Rückwärtsbewegung, bewegen sie sich alle zum Tor hin. Ja? So, zum eigenen Tor hin. Das heißt, Halbfeld, was weiß ich, Auslinie, 16-Meter-Raum und dann flach in den Rückraum. Da sehen sie, glaube ich, ihre Räume. Also Agu überspielen und dann darauf setzen, dass in unserer Zentrale ohne Maxi da vielleicht ein bisschen durcheinander ist, genau. Ja. Und dann kommen da so Leute wie Kampel oder, ne?
Sabitzer.
Exakt, ja.
Ja.
So, ja. Davor habe ich Angst. Und das müssen wir irgendwie verhindern. Aber wie, weiß ich nicht.
Da schließt sich perfekt dein Tipp an.
Mit einer Sechserkette. Ja,
mit einer Achterkette. Da schließt sich perfekt dein Tipp an. Was glaubst du denn, wie es ausgeht?
Ich glaube und fürchte, dass wir uns tapfer schlagen werden. Man weiß halt auch nicht, warum spielen wir eigentlich schon wieder am Samstag?
Ja, gute Frage. Wahrscheinlich, weil die Spiele schon terminiert waren, als das Nachholspiel Regensburg angesetzt worden ist.
Und man dachte, nächste Woche spielt Leipzig Dienstag Champions League oder was?
Ja, wahrscheinlich, genau.
Nee, ich glaube, wir werden uns tapfer schlagen. Wir werden allerdings auch aufgrund der Ausfälle Probleme haben, die Qualität zu halten. Wir verlieren ähnlich wie Hinspiel 1-3, 0-2, fürchte ich.
Okay. Ich habe mir vorgenommen, in dieser Saison kein einziges Mal mehr gegen Werder zu tippen. Und deswegen sage ich, wir werden alle überraschen und wir werden 1-1 spielen.
Das wäre geil. Allerdings, ne, die letzten Male ist das nicht gut gegangen. Wolfsburg, Stuttgart.
Ja, ich weiß, aber das ist mir dann jetzt auch egal. Ihr könnt dann gerne rufen, hängt ihn höher. Nee. Aber ich werde diese Saison nicht mehr gegen uns. Das ist auch mit Blick auf den Pokal meine feste Entschlossenheit, da nichts mehr nichts mehr Karma-technisches auf Werder kommen zu lassen.
Gut, dann
machst du den Grinch?
Bleibe ich die Stimme der Vernunft?
Ja, wie immer.
Auch jetzt höre ich meine Eltern und meine Lehrer im Hintergrund lachen.
Laut lachen.
Ich fürchte, ich wünsche es mir anders und du wirst meine spitzen Schreie bis nach Niedersachsen hören.
In den Hamburger Speckgürtel hören.
Ja. Genau. Aber ich habe also Leipzig. Das ist für mich wirklich der schlimmste Gegner, den es gibt. Ja. Also ich spiele lieber gegen Bayern und habe mehr Hoffnung gegen Bayern als
echt so schlimm.
Ja, ich finde Leipzig. Ich weiß nicht. Das ist für mich diese. Naja, okay.
Thomas, ich erinnere dich an meine
hier
Worte.
In Pauli und hier steht immer, hier wird immer rangeschmiert, an alles rangesprüht, Bullenschweine. Ja. Und ich beziehe es nie auf die Polizei, ich beziehe es immer auf die...
Du, erinnere dich an meine Worte.
Ja.
Wir werden glücklich in die Folge 42 starten, das habe ich so im Gefühl.
Oh, es wäre, ich denke mir irgendwas aus, wie ich das angemessen würdige dann.
Ja, sehr gut. Vielleicht übers Eichhörnchen. Ihr Lieben, das war Folge 41. Ist lang geworden heute, Thomas. Meine Güte, liegt das am Ende daran, dass du das erste Mal von zu Hause aufgenommen hast?
Das könnte sein, ne? Weil ich einmal rauchen kann während der Aufnahme.
Ja, groß. Ist das am Ende der Tod der Jeopardy-Melodie?
Niemals.
Niemals, genau. Ihr Lieben, das war Folge 41. Wir drücken die Daumen für das Spiel. Das ist ja schon morgen gegen RB Leipzig. Ein pessimistischer Thomas Kuhlmann und ein pfeifend im Walde stehender Jan Siegert, der Werder immerhin noch einen Punkt voraussagt im Spiel gegen die Leipziger. Wir hören uns nächste Woche wieder. Drückt die Daumen für morgen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Kommt gut durch. Wetter ist scheiße, kann man sich schön auf Werder konzentrieren. Haltet durch, Thomas, war irre schön. Wir müssen bald wieder irgendein Spiel zusammen gucken, wenn es das Pokalfinale in Berlin ist.
Du bist jederzeit eingeladen hier auf der Markus-Lanz-Couch.
Wie selbstverständlich, kannst auch mal dich in die niedersächsische Pampa begeben, da gibt's keine Ausgangssperre.
Nee, gibt es nicht.
Nein, gibt's nicht. Mein Freund, ihr Lieben, das war Folge 41. Haut rein, wir hören uns spätestens in der Rückbetrachtung auf das Leipzig-Spiel wieder. Und bis dahin, alles Gute, haut rein.
Gute Woche, gutes Spiel.
Worum Podcast?